Wir hören Worte aus Römer 8, beginnend mit Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Soweit zunächst. Wir werden noch mehr hören. Als ich selber mit 15 Jahren das Evangelium nicht nur gehört, sondern das erste Mal auch geahnt und verstanden habe, da hatte ich mich damals, wie wir sagten, für Christus entschieden. Und ich hatte meine Zeit so wahrgenommen, dass ich im Zusammenhang der Jugendarbeit, der Jungscharbeit, in der ich dort schon mitarbeitete, eben angefangen habe, Gott zu suchen, Gott kennenzulernen und schließlich von mir aus ihn dann so gesucht und gefunden habe, dass ich mich für ihn entschied. Es kam mir so vor, als wäre meine Entscheidung das Ergebnis einer Entwicklung, die ich selber genommen habe, und eine Suche, die von mir ausging. Ich habe Gott gesucht und er hat sich von mir finden lassen. Das war meine Perspektive auf der Erde. Hier aber hören wir im Römerbrief, dass lange bevor wir uns für Christus entschieden haben, er sich schon für uns entschieden hat. Und dass lange bevor wir anfingen, ihn zu suchen, er uns schon im Blick hatte. Wir sind berufen, das ging von ihm aus. Ich habe nicht Gott berufen, er hat mich berufen. Aber wir erfahren, dass wir erwählt sind und dass wir vorherbestimmt sind für ein Ziel, das er gesetzt hat, nämlich am Ende da anzukommen, wo er uns eigentlich schon seit Adam und Eva haben wollte, nämlich in der Gestalt seines Sohnes, in dem Bild seines Sohnes, also als geliebte Töchter und Söhne Gottes, die aus Gottes Liebe und Gemeinschaft leben. Nun ist mir sehr bewusst, dass das Thema der Erwählung und der Vorherbestimmung uns oft mehr als ein Problem erscheint und wir etwas verlegen werden, es mit unserer menschlichen Logik zusammenzubekommen. Das liegt einerseits daran, dass wir Gott zwangsläufig wie einen Menschen uns vorstellen, denn wir kennen ja Gott nicht persönlich vom Sehen her, sondern wir können ihn immer nur in Entsprechung zu menschlichen Erfahrungen denken. Wir sprechen von Gott als Vater und dann denken wir unwillkürlich natürlich an die Väter, die wir kennen, unseren leiblichen Vater oder eben die Vaterfiguren in meiner Biografie, in meiner Gemeinde, die geistlichen Persönlichkeiten, die mich geprägt haben. Wenn mein leiblicher Vater, wenn die Väter im Glauben die Wesenszüge Gottes schon ein Stück weit reflektiert haben, wenn sie sich an Gott orientiert haben und seiner Liebe, dann kann das eine Hilfe sein, zu sagen, Gott liebt mich wie ein Vater, wenn ein guter Vater eben der Vergleichspunkt ist. Aber auch bei dem besten Vater, den man sich denken kann, ist Gott immer noch größer und viel mehr, als jeder Vater sein kann. Gott tröstet uns wie eine Mutter, so sagt uns die Jahreslosung mit Jesaja. Und der David sagt im Psalm, dass er bei Gott still wird wie ein gerade gestilltes Kind bei seiner Mutter. hat jemand eine zärtliche, fürsorgliche Mutter erleben dürfen, dann ist es wunderschön zu sagen, bei Gott kann ich mich bergen, wie damals als Säugling bei meiner Mutter. Die war natürlich begrenzt in ihren Möglichkeiten, auch mich zu schützen, aber bei ihr hatte ich Geborgenheit. Wenn aber Vater und Mutter mich gar nicht liebten, wenn sie mich gar nicht wollten, dann ist es für einen solchen Menschen sehr schwer, Gott seine Liebe zu glauben. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber in letzter Zeit begegnet mir in der Seelsorge das immer wieder. Dass Menschen, wenn sie offen werden, Abgründe ihres Lebens offenbaren müssen. Meine Eltern, so sagte mir ein junger Mann, haben mir gesagt, wir haben dich nie gewollt. Eigentlich solltest du abgetrieben werden, aber dann hatten wir Angst, dass in der Gemeinde andere die Schwangerschaft schon beobachtet haben könnten. Und dann haben wir dich halt auf die Welt gebracht. Gewollt bist du nicht. Eine andere Frau erzählte in einem Bibelkreis, auf dem Sterbebett habe ihr die Mutter offenbart, das muss ich dir noch sagen, ich habe dich nie geliebt. Ich habe dich nie gewollt. Und diese Frau sagte uns, es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Denn jetzt hatte sie endlich einen Namen, jetzt hatte sie endlich eine Einordnung für die Schwere ihres ganzen Lebens. Sie sagt, ich habe mich immer gequält, ich war mir nie gut genug, ich versuchte immer anderen zu gefallen. Im Beruf habe ich mich immer über die Maßen angestrengt und es war nicht genug. Ich habe nie eine befriedigende Partnerschaft gestalten können, weil ich immer dieses Du bist nicht genug, es reicht nicht, du bist nicht gewollt, du bist nicht wohlgefällig als Botschaft in mir hatte. Und gerade habe ich es gleichzeitig gelesen und eine Frau hat es mir im Norden, weit weg von hier, erzählt. Sie bat mitten in einer Konferenz zwischen zwei Referaten um ein Gespräch und sie sagt, Herr Eckstein, ich bin meine ganze Kindheit lang von meinem Vater vergewaltigt worden. Und wenn ich mich beschweren wollte, hat er gedroht, dass meine Freundinnen auch noch dran kämen. Das ist mein Vaterbild. Er hat nicht nur mich nicht geliebt, sondern er hat mich missbraucht. Das ist eine Bürde, die ein Leben wie Blei belastet. Wie soll jemand mit einer solchen Ablehnung überhaupt fröhlich werden in seinem Leben? Wie soll er Zukunft gewinnen, Zuversicht und Hoffnung? Wie soll er je noch einmal vertrauen, wenn er überhaupt nicht gewollt ist oder sogar als Kind so missbraucht wurde? An diesen so ernsten Beispielen wird aber uns allen deutlich, die wir von solchem Leid vielleicht gar nicht autobiografisch sprechen wollten, worum es im Leben eigentlich geht. Was begründet unser Leben? Was begründet unsere Fröhlichkeit und Hoffnung? Was lässt uns zufrieden sein und versöhnt mit dem, was wir sind und morgens und abends im Spiegel sehen? Was lässt uns leben? Was gibt uns Kraft? Nun, in unserer Gesellschaft, in Ausbildung und Beruf, aber auch in unseren Gemeinden ist es sicherlich so, dass wir sehr stark verhaltensorientiert sind. Ich bekam in der Schule, das wird euch nicht überraschen, denn euch ging es allen so, Noten für mein Verhalten und meine Leistung. Habe ich mich angestrengt, waren es gute Noten. Da ich aber immer Unsinn im Kopf hatte als junger Mann und erst relativ spät ans Lernen ging, es hat dann noch gereicht für den Professor, aber das war in letzter Kurve, deshalb habe ich nie so übermäßig gute Noten gehabt. Aber so ist es auch bei uns in der Jugendarbeit gewesen. Da gab es keine Noten. Aber der, der die meisten Jungschaler hatte, der am schnellsten Gitarre spielte, der am besten drauf war, die tollsten Andachten gehalten hatte, der bekam von Jugendleitern und anderen Mitarbeitern ein zusätzliches Schmunzeln der Anerkennung. Und als junger Mensch nimmt man das sensibel wahr, wie musst du dich verhalten, um Wohlgefallen, Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren. In dieser Welt werden wir wertgeschätzt aufgrund von unserem Verhalten. Und dann das Zweite, was mit dem Verhalten zusammenhängt, wir verstehen uns von dem her, was wir als Vermögen haben. Und das deutsche Wort Vermögen macht es ja so schön deutlich. Ich vermag etwas zu tun, das sind meine Gaben, die ich habe. Aber Vermögen ist auch das, was wir auf dem Konto haben, was man in einem Auto herumfahren kann, in einem Haus demonstrieren kann oder wie immer man sein Vermögen darstellt. In dieser Welt bekommen wir Wertschätzung und Anerkennung durch Verhalten und Vermögen. Aber nehmen wir mal die Klügsten, nehmen wir die Leistungsträger und nehmen wir die Reichsten. Sind die alle glücklich? Können die alle in Wertschätzung fröhlich sein und zuversichtlich? Schlafen die abends geborgen ein und springen morgens voller Hoffnung in den neuen Tag? Nein, man hat fast den Eindruck, dass gerade bei denen, die am erfolgreichsten sind, die Enttäuschung am tiefsten sitzt. Man fragt sich ja, warum jemand, der mit der Musik oder mit Filmen oder mit irgendetwas anders als Schauspieler weltberühmt wird, dann am Schluss, so hört man es, von Drogen abhängig wird und an seinem Leben zerbricht. Erfolg kann es nicht sein. Millionäre können sehr geizig sein und auch sehr unzufrieden. Also das Vermögen ist es nicht. Und wenn ich in meinen Bereich denke, an der Universität wird man nicht Millionär, das ist mir eine andere Form von Anerkennung. Da gibt es viele, die sind ehrgeizig und schreiben noch ein Buch und sind noch in einem Vorstand und noch in einem Beirat. Und sie sind so unentbehrlich, dass sie schon gar nicht mehr nach Luft schnappen können vor lauter Unentbehrlichkeit. Aber sind sie deshalb schon glücklich? Nein. Ich kann in meiner Gemeinde nicht nur 7 Abende in der Woche weg sein, sondern 9 Abende in der Woche. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber es gibt einige, die können das. Wir können unsere ganze Zeit im Ehrenamt verbringen. Aber macht uns das, wenn wir schlaflos sind vor Übernachtung, schon glücklich? Nein. Das, was unser Sein begründet, das, was unser Leben lebenswert macht, ist in Wahrheit weder Verhalten noch Vermögen. Es ist die Wertschätzung, die wir in Beziehung erfahren. Das gilt schon zwischenmenschlich. Da, wo ich geliebt bin, da, wo sich jemand an mir freut, da, wo jemand mir bedeutet, dass einfach weil ich da bin, er glücklich ist und sich freut, steigt mein Wert und steigt meine Zufriedenheit und meine Fähigkeit zu hoffen. In Wahrheit ist die Grundlage unseres Lebensglücks, unserer Erlösung, unseres Heils, dass es jemanden gibt, der ohne uns nicht mehr sein will. Dem wir eine Freude sind, nicht erst, wenn wir uns richtig verhalten, sondern einfach, weil wir sind, was wir sind. Allein die Liebe kann einem Menschen vermitteln, dass er unverwechselbar ist und dass er wertvoll ist. Wir können durch Leistung, wir können durch Vermögen immer wieder versuchen, herauszuragen aus der Masse der anderen. Aber in Wahrheit wollen wir gar nicht herausragend sein. Wir wollen da geliebt sein, wo wir sind. Liebe allein vermag uns unsere Einmaligkeit zu vermitteln. Liebe allein kann Menschen Hoffnung schenken. Und es ist das Geheimnis der Liebe Gottes, dass die Erkenntnis der Einmaligkeit von ihm nicht nur einem Menschen gegeben wird, sondern dass Gott es vermag, Milliarden von Menschen das Bewusstsein ihrer Einmaligkeit zu schenken. Denn Gott ist mehr als eine Mutter und mehr als ein Vater. Und so sehr es schon bei liebenden Eltern gelten mag, dass sie mehreren Kindern zugleich jeweils vermitteln können, wir lieben euch gemeinsam, aber jede und jeden von euch auf die ganz spezifische Weise und mit den Gaben, die ihr jeweils habt. So sehr das schon bei Menschen gelingt, ist es einmalig bei Gott. Nun ist es so, dass, wenn ich das sage und damit die Liebe Gottes nach Paulus uns vergegenwärtige, diejenigen unter uns, die sagen, doch, ich habe so eine Zuwendung und Wertschätzung erfahren. Ich denke an meine Großmutter, wie ich selber das als erstes spontan tun würde, meine Kölner Großmutter, die sich freute, einfach weil wir waren, ihre Enkel, frech wie wir waren, mit ungeputzter Nase und immer mit runtergerutschten Socken, nicht? Also wir wurden von ihr geliebt, wie wir waren. Und wenn jemand so eine Person hat in der Vergangenheit, dann hat er es leicht, dort anzuknüpfen und zu sagen, wenn ich heute Abend im Kummer einschlafe und keinen Schlaf finde, dann denke ich nicht an all die, die mir feindlich sind, sondern ich knüpfe an diesen Menschen, die mir Wertschätzung gaben und weiß, Gott liebt dich viel, viel mehr, bei ihm bist du geborgen. Aber was ist mit all denen, die das nicht haben, die bei Vater und Mutter zusammenzucken? Es hat bei mir lange gedauert, um zu verstehen, warum das Neue Testament sagt, dass wir eine neue Schöpfung werden durch den Glauben, dass wir von Neuem geboren werden. Was mir unmittelbar eingeleuchtet hat, war, dass Gott mir eine neue Zukunft schenkt, ein ewiges Leben, eine Hoffnung über das Sterben hinaus, dass ich eine Zukunft von ihm geschenkt bekomme, das hat mir eingeleuchtet. Aber warum schenkt er mir eine neue Herkunft, eine neue Schöpfung, eine neue Geburt? Nun, ich verrate uns was. Und das kann ich nicht nur als Theologe, das würden auch die Pädagogen und Therapeuten unter uns sagen. Ein Mensch kann nur so zuversichtlich in die Zukunft schauen, wie seine Vergangenheit versöhnt ist. Ein Mensch kann nur so zuversichtlich in die Zukunft schauen, wie seine Vergangenheit versöhnt ist. Du kannst einem Menschen, der nie geliebt wurde, sagen, du hast eine tolle Zukunft. Morgen geschieht etwas ganz Großartiges. Das Beste kommt noch. Der kann das nicht glauben, weil er es nie erfahren hat. Und deshalb sagt uns das Evangelium, dass Gottes Versöhnungshandel, dass Gottes Erlösung nicht in der Zukunft erst ansetzt, sondern in der Gegenwart. Nicht erst in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Und das ist nun das Ungeheuerliche dieser Verse, die Paulus hier uns entfaltet. Dass er uns nämlich bewusst macht, du bist in der Gegenwart nicht nur so sehr von Gott geliebt, wie du jetzt seinen Erwartungen entsprichst. Gott liebt dich nicht erst deshalb, weil du dein Leben, deinen Beruf, dein Geld für ihn einsetzt und deine Gaben. Gott hat dich schon geliebt, bevor du ihm überhaupt entsprochen hast. Ja, Gott hat dich schon geliebt, als du noch gar nicht wusstest, dass es ihn gab. Am Anfang war nicht dein Glaube, am Anfang war seine Liebe. Und für die Menschen, denen diese Botschaft wie Blei auf der Seele liegt, du bist nicht gewollt. Wir haben dich nie gewollt, macht es alles aus, den Unterschied von Himmel und Hölle, dass Gott ihnen sagt, deine Mutter und dein Vater mögen dich vergessen. Deine Mutter und dein Vater mögen dich verlassen, allein schon durch Sterblichkeit. Deine Mutter und dein Vater mögen dich nie geliebt haben. Aber ich habe dich immer geliebt. Ich habe dich gewollt. Eine Frau kam einmal zu mir zu dieser Thematik und sie sagte etwas, was mich tief erschütterte, weil es so tapfer wie berührend zugleich war. Sie hatte herausgefunden, mein Vater hat mich nicht gewollt und meine Mutter hat mich überhaupt nicht gewollt. Und dieses kleine Herz, ich weiß nicht in welchem Alter, hat von Gott die Kraft bekommen zu erkennen, wenn mich weder mein Vater bei der Zeugung wollte, noch meine Mutter bei der Geburt, dann muss mich Gott gewollt haben, sonst wäre ich nicht auf der Welt. Ich habe uns allen eine gute Nachricht. Da, wo wir herkommen, obwohl ich ja die wenigsten von euch persönlich kenne, da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Jede und jeder von uns. In Christus gilt dies nicht nur für Abraham. In Christus gilt dies nicht nur für Israel. In Christus gilt dies nicht nur für die Gerechten unter uns. In Christus gilt dies nicht einmal nur für die Gläubigen unter uns, sondern dass wir geliebt sind, das gilt für alle Menschen. Und aus dieser Liebe heraus ist Christus selbst gekommen. Wie es im Folgenden heißt, hat der Vater seinen Sohn aus der himmlischen Gemeinschaft entlassen. So sehr liebt er uns, dass er das Teuerste losgelassen hat. Der Sohn sich selbst als das Teuerste geschenkt hat. Wir sind geliebt, wir sind gewollt. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Ich weiß nicht genau, wie wir heute so zusammenkamen, ob es euch gerade schön, gut, frühlingsmäßig geht oder ob der Schnee und die zwei Temperaturen euch heute schon wieder aus eurem Gleichgewicht geschmissen haben und ihr dachtet, wird es schon wieder Winter, das passt gerade zu meiner Stimmung oder ob der Schnee überhaupt ein Ergebnis eurer Stimmung und Niedergeschlagenheit ist. Also was immer wir mitbringen und was uns heute bestimmt. Wenn wir das verstehen, was uns das Evangelium zuspricht, kann es draußen hageln und stürmen und donnern. Ihr gehtet aufrechten Hauptes heraus und freut euch nicht nur am Rest des Sonntags, sondern eurem ganzen Leben. Könnten wir diese leidenschaftliche und bedingungslose Liebe Gottes nur eine einzige Sekunde so vollkommen erkennen, wie wir sie einmal im Himmel erkennen werden, könnten wir Gottes Liebe, die er zu uns hat, nur eine Sekunde erkennen. Unsere Selbstwertzweifel, unsere Unzufriedenheit, unsere Mittelmäßigkeit in der Selbstwahrnehmung hätte sich für eine ganze Ewigkeit geklärt. Jesaja hat Gottes Heiligkeit, ich weiß nicht wie viele Sekunden gesehen, es mag sein, es war nur eine, denn wer Gott sieht, braucht nicht lange, um ihn zu verstehen. Maria am Grab hat ihren Herrn nur kurz sehen dürfen und hat alles verstanden. Schon musste sie ihn wieder loslassen und war hoffnungsvoll für den Rest ihres Lebens. Saulus hat vor Damaskus Christus nur ganz kurz gesehen, den er doch verfolgt hat, den er gehasst hat, den er zerstören wollte. Und was er in diesem Gesicht an Heiligkeit und Liebe sah, hat ihn für den Rest seines Lebens völlig verwandelt. Paulus war niemals mehr verlegen in der Predigtvorbereitung. Er musste nur an das Angesicht Jesu Christi denken und die Liebe, die er darin gesehen hatte. Er musste sich nur daran erinnern, was Christus für ihn getan hat. Und alles war geklärt. Ich spiele nicht unsere Probleme herunter. Und wenn Paulus in Römer 8, 28 sagt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen muss, zusammenwirken muss zum Guten, wie es wörtlich heißt, dann ist nicht gemeint, du musst nur an Christus glauben und alles wird gut. So habe ich als Schüler gedacht, wenn ich jetzt an Christus glaube, der hat ja damals gelebt, als die Römer herrschten, dann bin ich automatisch besser in Latein und muss nicht mehr lernen und schreibe dann bestimmt bessere Noten. Denn wenn ich nur Christus lieb habe, dann läuft schon alles locker im Leben. Nein, dass alles zum Guten sich zusammenfügt, ist nicht auf diese Welt bezogen. Es ist auch nicht auf unser Konto bezogen, dass das schon wieder, wenn wir nur recht glauben, voll wird. Es ist nicht einmal auf unsere Gesundheit bezogen, dass es nämlich gelten würde, dass wenn ich an Christus glaube, ich nicht krank werden kann. Und es ist schon gar nicht auf unser Schicksal bezogen, denn die ersten Christen, wie so viele Christen zur Zeit in dieser Welt, werden ja nicht nur trotz ihres Glaubens verfolgt, sondern sie werden gehasst und verfolgt wegen ihres Glaubens. Nein, Paulus ist nicht wie jene Moderatorin, die vor einigen Jahren ihre Sendungen immer abschloss mit dem gut gemeinten Wunsch, alles wird gut. Das konnte weder sie einlösen, noch konnte es das Fernsehen einlösen. Und wer sie beim Wort nahm, wurde schnell enttäuscht. Paulus weiß um Schwert und Gefahr und Verfolgung. Denn das alles zitiert er anschließend. Aber er weiß, dass all das uns nicht mehr trennen kann von Gottes Liebe in Jesus Christus. Und das Gute, zu dem alles zusammenwirkt, das ist der Zielpunkt. Eine uneingeschränkte Liebesgemeinschaft mit Gott in Jesus Christus und mit all denen, die ihn lieben. Dass alles gut wird, werden wir aus der Retrospektive, dem Rückblick des Himmels erkennen. Aber es ist uns nicht gesagt, dass dies innerweltlich geht, unter Absehung von Christus, unter Absehung von seiner Liebe. Das Faszinierende ist also, dass wir lernen, wir sind gewollt, du und ich. Und dass Gott uns schon im Blick hatte und dass er uns erwählt hat und dass er uns nicht nur einfach ausgesucht hat und dann stehen wir im Himmel dumm rum, sondern er hat uns ausgesucht mit einer Bestimmung, dem Wesen, der Gestalt, dem Ebenbild seines Sohnes immer ähnlicher zu werden. Ich verrate es freimütig. Ich habe am Anfang meines Glaubens Heiligung verstanden als etwas, was ich von mir aus tun muss, dass ich mich entwickeln muss, dass ich immer wohlgefälliger werde, dass ich immer geistlicher werde, um eben Gott immer mehr zu entsprechen. Und wenn ich im Himmel ankomme, vielleicht mit der Heiligung so weit bin, dass ich sagen kann, Gnade war deine Vorleistung und meine Heiligung ist nur mein Gegengeschenk, wir sind wieder quitt. Aber ich habe bald gemerkt, dass das mit der Heiligung so einfach nicht ist aus eigenem Mittel und Vermögen. Und ich habe auch gelernt, dass die, die in der Heiligung nach meinem Eindruck weiterkommen, immer demütiger werden. Denn je besser wir uns kennenlernen, desto kleinlauter werden wir. Je mehr wir Gottes Liebe erkennen, desto unwürdiger erkennen wir uns gegenüber seiner Gnade. Nein, Heiligung bedeutet nicht, dass ich schon wieder etwas vermag und leiste. Heiligung bedeutet, was es schon im Alten Testament bedeutet, dass ich ausschließlich für Gott und seine Gegenwart und seine Gemeinschaft bestimmt bin. Wer einmal diese Liebe Gottes erkannt hat, der möchte nicht mehr ohne diese Liebe sein. Die Heiligen sind die, die nichts mehr sein wollen außerhalb von Gottes Gnade und Liebe. Und wachsen können wir im Glauben, erwachsen werden können wir im Glauben, wenn wir nichts mehr sein wollen als seine Kinder. Die Väter und Mütter im Glauben, die mich als jungen Christen, als Teenager beeindruckten, das waren in der Tat keine Überflieger, das waren keine Großmäuler. Das waren Menschen, die schon Jahrzehnte so sehr mit Gottes Liebe leben, dass sie für mich die Demut schlechthin verkörperten. Sie waren erwachsen, indem sie ihre Kindlichkeit Gott gegenüber ganz ungeniert ausleben konnten und haben sich nur von Gottes Gnade her verstanden. Wir sind erwählt, wir sind berufen, als für das Ziel bestimmt. Und dann hat er uns gerecht gemacht im Glauben. Wir haben das schon vertraut im Ohr, wir sind gerecht gemacht. Für einen Juden aber und einen Judenchristen ist das ungeheuerlich zu sagen, wir sind schon Vergangenheit. Wir sind schon, als wir gläubig wurden, gerechtfertigt worden. Warum? Nun, das hat ein Jude doch erst für den jüngsten Tag erwartet, wenn Christus wiederkommt als Richter und wir vor ihn gestellt werden, wenn wir dann, als Jude würden wir sagen, wenn Gott selbst kommt, als Christen, eben wenn der Menschensohn kommt, Jesus Christus, dann werden wir beurteilt werden nach unserem gelebten Leben. Und dann wird es heißen, du bist gerecht oder du bist ungerecht. Bei dir reicht es, du hast Barmherzigkeit gelebt, wie du sie empfangen hast, bei dir aber reicht es nicht. Und so gibt es dann den doppelten Ausgang, für die Gerechten das ewige Leben, für die Ungerechten die ewige Trennung von Gott. Das war das, was Paulus selbst verkündigte als Pharisäer. Wie kann es sein, dass wir als Christen schon jetzt sagen dürfen, wir sind gerechtfertigt durch Christus, allein aus Glauben, allein in Gnade. Nun, wenn ihr zu Hause den Römertext weiterlest, dann werdet ihr darauf stoßen, dass Paulus sagt, wer will uns verurteilen? Gott selbst ist es, der da ist und uns freispricht, begnadigt. Wer will uns verdammen? Jesus Christus, der für uns gekreuzigt ist und auferstanden ist. Ja, es kommt noch dazu, dass er jetzt auferweckt ist zum Vater, dass er zu Rechten des Vaters dort oben gegangen ist und für uns einzutreten. Wir haben einen Vater, der der Richter ist und der urteilt über uns. Würde er uns nach unserem gelebten Leben beurteilen, Verhalten und Vermögen, dann müsste er uns verdammen in seiner unbestechlichen Wahrhaftigkeit und seiner Gerechtigkeit als Richter. Das aber ist ihm schon bekannt, dass wir seit Adam und Eva seinen Zielen nicht entsprechen. Dass alle schuldig werden vor ihm, inklusive Abraham und David, inklusive Petrus und Paulus, das ist schon bekannt. Das Ungeheuerliche ist, dass hier in dieser Aussage in Römer 8 gesagt wird, Gott ist es, der für uns ist. Ich war, muss ich ehrlich sagen, und bin ganz dankbar dafür, noch nie in der Situation, dass ich vor einem Richter stand und es ging darum, ob ich gerecht oder ungerecht bin, ob ich durchkomme oder werde verdammt. Aber mir reicht es schon, mich hineinzudenken mit dem, was ich aus Filmen und Romanen kenne, um das Bedrückende dieser Situation zu ermessen. Wie gut ist es, wenn ich weiß, der Richter ist für mich. Und zwar nicht als einer, der bestechlich ist, sondern als einer, der die Lösung kennt. Schuldig wird sein Urteil sein, wenn ich vor ihm stehe. Und ich sage es schon heute, schuldig wird es sein. Wie über Abraham und David, wie über Paulus und Petrus. Aber es wäre ja nicht Evangelium, wenn es damit aufhörte. Schuldig wohl, aber begnadigt aus Liebe. Und dass ein so wahrhaftiger und gerechter Gott uns begnadigen kann, das hat er verwirklicht und ermöglicht. All das, was meiner Gerechtigkeit im Wege steht, hat Christus auf sich genommen, damit ich nun teilhaben darf an seiner Gerechtigkeit, die er hat. Und wenn wir das Bild genau anschauen, das hier gemalt wird vom jüngsten Tag, von dem Tag des Gerichtes, dann ist es eine überwältigende Situation. Wir haben einen Richter, der uns begnadigt. Und wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Ist das nicht eine selige Situation? Der Richter spricht das Urteil, begnadigt. Und der Anwalt ruft dazwischen, ich habe noch mein Plädoyer zu halten. Wie heißt dein Plädoyer? Ich plädiere für Begnadigung. Und Vater und Sohn begnadigen dich aus Liebe zu dir. Ist das nicht wunderschön, wenn sich Anwalt und Richter zu deinen Gunsten ins Wort fallen? Aus Liebe zu dir passiert es tatsächlich, dass sich Vater und Sohn ins Wort fallen. Ist das nicht überwältigend? So sehr lieben sie dich, dass sie sich ins Wort fallen. Sie sind sonst sehr höflich, so stelle ich mir die Dreieinigkeit vor. Man fällt sich im Himmel nicht gerne ins Wort. Aber wenn es um seine Menschen geht, da will sich Gott aus Überschwang der Gnade selbst ins Wort fallen. Wer kann mir dann noch schaden? Wer kann mich dann noch trennen von seiner Liebe? Und Paulus sagt, deshalb sind wir alle mehr als Sieger. Im Griechischen ist das doppelt gemoppelt. Nicht nur wir sind Sieger, sondern wir sind Hypersieger. So Hyper kennen wir als Vorsilbe ja auch bei uns, nicht? Wir sind Hypersieger durch Gottes Liebe in Jesus Christus. Heißt das, dass wir nach Hause gehen und plötzlich das ganze Haus aufgeräumt ist? Alle Briefe sind geschrieben, die noch zu schreiben sind. Alle Sorgen sind vorbei und du guckst morgen auf deinen Kontoauszug und hups, ist es vom Soll ins Haben gesprungen. Ah, ich würde es euch so gönnen. ich würde es auch so gerne schenken, aber dann wären wir schon im Himmel und dann brauchtet ihr nicht mich und nicht das Evangelium. Im Himmel sind auch die Eidlinge alle im großen Chor vereint. Nein, wir halten diese Bibelstunde hier, weil wir eben noch nicht im Himmel sind. Aber ich verrate euch, das, was euch im Himmel am meisten faszinieren wird, was euch eine Ewigkeit lang loben lässt, ist genau das, was ich heute mit euch teile. Die Gewissheit, dass ihr geliebt seid und dass Gott mit jeder und jedem von uns ans Ziel kommt, wenn wir ihn nur lassen und ihm nicht im Weg stehen, wenn wir uns immer wieder überwinden lassen, wenn wir uns zurückholen lassen. Und es kann sein, dass wir, wenn wir ehrlich sind, uns innerlich manchen Schritt von Gott entfernt haben, die letzten Wochen gar nicht so überschwänglich geprägt waren, dass die Sorgen über die Zukunft von Eidlingen, die Sorgen über die Zukunft meiner eigenen Familie, die Sorgen über mein eigenes Alter und die Gestaltung der Zukunft eigentlich immer mehr hochstiegen, so wie das Hochwasser im Keller bis in den ersten Stock steigt und es wird allmählich ungemütlich. Aber das, was uns hier verheißen wird, lässt alle Sorgen zurücktreten. Da, wo du herkommst, bist du gewollt. Und da, wo du hingehst, wirst du erwartet. Du bist eine Kronprinzessin, ein Kronprinz Gottes, der mit Christus erben und regieren soll. Und wir leben in dieser kleinen Zwischenzeit zwischen der Ewigkeit seiner Liebe und Erwählung und der Ewigkeit der Vollendung. Kleine Zwischenzeiten kann man leicht ertragen. Aber uns wird die Zwischenzeit eben oft so lang. Und deshalb brauchen wir das Evangelium. Mehr als dass Gott uns liebt, werden wir auch im Himmel nicht erfahren. Aber allein diese Liebe Gottes, die wir mit Jesus Christus genießen werden, wird den Himmel eine Ewigkeit lang zum Himmel machen. Und genau dies gilt schon heute. Was kann uns trennen von dieser Liebe Jesu Christi? Nichts. Kein Leid, keine Freude. Kein Feind und kein Freund, kein Oben und kein Unten, kein Morgen und, wie wir gehört haben, auch kein Gestern. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wir sind zum Glauben gekommen, weil er uns anschaute und hat uns erwählt. Wir haben Ja gesagt, weil wir dem Drängen und dem überwältigenden Liebe, der drängenden und überwältigenden Wirken seines Geistes nicht widerstehen konnten. Und wir dürfen heute neu Ja sagen und immer wieder Ja sagen zu dem, der uns schon sah, bevor wir waren. Und der uns nicht loslässt, wenn wir auf dieser Erde nicht mehr sein werden. Wir mögen jetzt als Christen irgendwann einmal noch sterben. Wir können aber niemals mehr tot sein. Wen Christus erwählt und beruft und rechtfertigt im Glauben, den lässt er niemals mehr los. Ist das nicht eine Perspektive? Was immer mich nächste Woche oder euch erwartet, wenn wir das im Blick behalten, dann können wir es mutig bestehen. Wollen wir beten? Lieber himmlischer Vater, was dein Evangelium uns sagt, ist unglaublich. Es ist unglaublich, weil es so gar keine Entsprechung hat zu unserem Alltag und zu unserem eigenen Leben, zu unserer Erfahrung in Arbeit und Gemeinde und Familie, dass wir ganz um unserer selbst willen geliebt und gewollt sind. Es ist aber auch unglaublich, weil wenn es stimmt und wir wollen das von Herzen glauben, es alles an unserem Leben ändert. Wo immer wir herkommen, vorher war deine Liebe. Und was immer uns in Zukunft in diesem Leben erwartet, gleichzeitig und danach wird es deine Liebe sein. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns erwählt hast, lange bevor wir dich suchten. Und dass du uns bestimmt hast, deine Gemeinschaft vollendet zu erleben, lange bevor wir dich erkannten. Wir danken dir, dass wir dir das glauben dürfen, dass wir dir darin vertrauen dürfen. Herr, schenke, dass wir uns in der nächsten Woche nicht schon wieder an unserem Verhalten und unserem Vermögen orientieren, sondern an deiner Liebe und an deiner Beziehung und an dem, was wir in dir sind. Deine Kinder, geliebt und bestimmt, mit deinem Sohn zu erben. Amen.